Februar im Jahre 2012. Ort ist die Alpen, sind die Alpen in Österreich. Es hängt dichter Nebel über den hohen Bergen und über den verschneiten Pissen. Akute Lawinengefahr hat die Bergwacht ausgelöst und sie warnt davor, die Pisten zu verlassen und abseits von der Piste zu fahren. Aber trotz allen Warnungen fährt der 55-jährige Josef S. mit seinen Skiern in einen tief verschneiten Hang abseits von der Piste. Doch einige hundert Meter passiert das große Unglück und die große Tragödie. Er löst hinter sich eine Lawine aus. Sie überrollt ihn im Nu und sie begrub ihn, diesen Mann, und Tonnen von Schnee lasteten auf seinen Körper. Josef S. hatte an diesem Tag keine Chance mehr. Die Bergwacht fand ihn tot auf. Und sein Leichtsinn und das Nichthören auf alle Warnungen kosteten ihm das Leben. Ein Beispiel von vielen Lawinenunglücken, die jährlich passieren auf den beliebten Bergen auf unserer Erde. Warnungen werden überhört, und das hat schreckliche Folgen für diese Menschen. Ein Sprichwort sagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das trifft auch für den Mann zu, um den es heute Morgen geht. Und dieser Mann ist für uns heute Morgen eine große Warnung. Er warnt uns, wie die Bergwacht das im Februar 2012 tat. Aber die Frage ist, lässt du dich heute Morgen warnen durch diese Person, über die wir heute reden wollen? Und er ist leider keine positive Person. Es ist keine frohe Botschaft, keine Adventsbotschaft. Es ist eigentlich das schlechteste Beispiel, was man in einer Predigt anführen kann. Und deshalb lautet mein heutiges Thema und die Person, um die es heute geht: Lass dich warnen durch Judas Iskariot. Lass dich warnen durch Judas Iskariot. Wir sind im Johannesevangelium in Kapitel 13. Schlagen wir zusammen auf. Johannes 13, die Verse 18 bis 30. Da heißt es, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wenn ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger, sie blicken einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Und diesen nun winkt Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von wem er rede. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn, gab ihm den Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust, das tue schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte: Kaufe, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Diese Verse sind eigentlich die traurigsten Verse, die wir im Neuen Testament finden können. Judas, der 3 Jahre mit dem Herrn lebte, entscheidet sich gegen ihn. Er war der größte Versager der Menschheitsgeschichte und verübte die schrecklichste, abscheulichste Tat, die ein Einzelner jemals begehen konnte. Er verriet den vollkommenen, sinnlosen, heiligen Sohn Gottes für eine Handvoll Geld. Jesus nannte Judas in Johannes im Evangelium schon vorher einen Teufel, der gegen ihn sein würde. Schlag mal mit mir zu Kapitel 6, in Vers 70 und 71 sagt er, wo Jesus zu seinen Jüngern sprach. Jesus antwortete ihnen, hab ich nicht euch die 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simons Iskariot, denn dieses sollte ihn überliefern, einer von den 12. Judas, er war ein Dieb, besessen von der Wurzel zu allen Bösen der Geldliebe. Weil er voller Sünde war, konnte der Teufel ihn so sehr beeinflussen, dass der ihm ins Herz gab, Jesus zu verraten. Kapitel 13, Vers 2 heißt es, und bei dem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er Jesus überlieferte. Aus den anderen Berichten in den Evangelien wissen wir, dass Judas schon vor der Passafeier Jesu mit seinen Jüngern zum Hohen Rat ging und mit ihnen ausmachte, ihn zu überliefern, ihn zu verraten. Und dabei handelte er natürlich als guter Geschäftsmann aus, wie viel er dafür bekommen würde, wie viel Geld er dafür bekommen würde. Und in diesen Versen vorher lesen wir, wie Jesus das Passafest mit seinen Jüngern feierte. Und Judas, er war da mit dabei in diesem Raum in Jerusalem und er hat mit dabei diese Gemeinschaft genossen mit Jesus und seinen Jüngern. Und es war der letzte Abend vor dem schrecklichen Tod von Jesus Christus, wo er das wahre Passalam sein würde. Und in diesen letzten Abend fallen die Kapitel 13 und 17 in Johannes Evangelium. Und Jesus wollte dabei seine Jünger auf ihren Dienst vorbereiten, wenn er nicht mehr da ist. Und er erteilte ihnen als erste eine Lektion über die Wichtigkeit ihrer Diensteinstellung, indem er ihnen die Füße wusch. Und auch Judas erlebte diese demütige Liebe vom Herrn. Aber er war in Wirklichkeit kein Jünger des Herrn. Sein Herr war eigentlich der Teufel, dem er gehorchte. Und der eigentliche Kreuzweg begann für Jesus nicht erst nach seiner Verurteilung vor dem Hohen Rat und vor Pilatus, sondern er begann eigentlich an diesem Abend. Denn der erste Schritt zum Kreuz war, dass der Verräter offenbar werden und in die Nacht hinausgetrieben werden sollte. Und damit macht Jesus zugleich seine Gefangennahme und den Beginn seines Leidens unwiderruflich. Johannes ergibt hier eine detaillierte Beschreibung als die anderen Schreiber der Evangelien. Aber ich frage mich, und es ist immer eine gute Frage, wenn man einen Text behandelt, warum schreibt Johannes hier? Warum schreibt er das an uns heute, an seine Gemeinde? Ich glaube, Judas, er ist ein Typus für das Volk Israel, das gegenüber Jesus voller Unglauben war und ihn ablehnte. Wir haben letzte Woche gehört von Tim, wie groß dieser Unglaube war gegenüber Jesus im Volk Israel. Aber noch schlimmer war, dass sogar dieser Unglaube auf einer seiner engsten Jünger zutraf. Alle vier Evangelien berichten von Judas. Und ich glaube, das ist nicht umsonst. Ich glaube, sie berichten, weil sie heute uns als seine Gemeinde warnen sollen, eine Warnung geben sollen für Menschen, die hier sind und die einfach so mitschwimmen, aber nie wirklich Jesus kennen, wie Judas das in seinem Leben erfahren, nie wirklich eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben, die wie Judas eigentlich ein Ungläubiger sind. Welche Warnungen sind das durch Judas genau? Es gibt ja im Verkehr, im Straßenverkehr Warnschilder. Das sind alle Schilder mit roten Farben und die warnen vor einer Gefahr. Und ich habe vier Warnschilder aus dem Text rausgearbeitet, die uns warnen sollen. Die erste Warnung heißt, oder das erste Warnschild ist, mit dabei zu sein heißt nicht automatisch gerettet sein. Mit dabei sein heißt nicht gerettet sein. Vers 18 heißt es, ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Wir haben schon gesehen vor der Ankündigung, dass Judas Jesus verraten würde, wusch Jesus seinen Jüngern die Füße. Und er wendet das auf seine Jünger und auch auf uns heute an, dass wir gegenseitig verantwortlich sind, uns die Füße zu waschen, weil Jesus das uns tat und er es auch seinen Jüngern tat. Und dabei sagt er schon, dass nicht alle unter seinen Jüngern rein sein würden. Kapitel 13, 10 bis 11 heißt es nämlich, da sprach er zu Simon, als der eine Frage hatte. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Es war einer unter ihnen dabei, dessen Herz noch total schmutzig, voller Dreck, voller Sünde war. Warum? Weil er, obwohl er wie alle anderen Jesus in seiner Gottheit erlebte, weil er die besten Predigten von Jesus hörte, aber wahrscheinlich hat er jedes Mal geschlafen, sein Herz war voller Unglauben gegenüber Jesus. Und deshalb galten für Judas die Worte Jesu nicht, dass sie schuldig sind, einander die Füße zu waschen, weil Jesus das ihnen auch tat. Jesus wusste von seinen Jüngern, die er erwählt hatte und die an ihn glauben würden. Er wusste davon. Aber es war kein Zufall, auch nicht ein Fehler im Plan Gottes, dass Judas unter den auserwählten Jüngern Jesu war. Judas musste dabei sein, damit sich Gottes Wort erfüllen würde. Denn David kündet im Psalm 41, Vers 10 schon prophetisch an, dass Judas, der 3 Jahre mit Jesus das Brot aß, Jesus dennoch mit seinen Füßen treten würde. Und das tat er, indem er ihm verriet. Seine finstere Geschichte ist ein schmerzliches Beispiel, wie tief, wie abgrundtief ein menschliches Herz sinken kann. Judas erlebte die ganze Zeit mit dem Licht der Welt. Er hatte das Vorrecht, die Liebe in Person hautnah zu erleben. Und doch war die ganze Zeit sein Herz durch die Sünde überhart geworden. Jesus wusch ihm die Füße, doch wie erwiderte Judas die Liebe des Herrn? Er trat ihn mit seinen Füßen. Das ist paradox. Jesus wusch ihm die Füße, aber er trat ihn mit seinen Füßen. Er verachtete den Sohn Gottes. Welch eine Anmaßung, das zu machen. Natürlich wusste Jesus schon, bevor er Judas erwählte, dass er ihn verraten würde und dass der Plan Gottes war. Aber dennoch war Judas völlig verantwortlich für seine Schuld. Bei Judas erleben wir eine gewisse Spannung zwischen göttlicher Souveränität und menschlicher Entscheidung. Wissentlich erwählte Jesus Judas, damit der Plan Gottes zustande kommt. Aber trotzdem wurde Judas auf keinen Fall zu seiner Tat gezwungen. Und keiner hat ihn gedrängt zu dieser Tat. Das war seine freiwillige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ihr das Musical Jesus Christ Superstar kennt. Und in diesem Musical wird Judas total falsch dargestellt, total unbiblisch. Denn er ist darin ein armer Mensch, der einfach nur in der Zeit lebte. Und weil Gott jemanden für diese Rolle brauchte, musste er eben diese Rolle spielen und er tat mit dem Verrat an Jesu eigentlich nur den Willen Gottes. So wird er in diesem Musical dargestellt. Aber das ist total unbiblisch. Judas, er entschied sich freiwillig dazu, der Sünde zu gehorchen und den Herrn zu verraten. Er war für sein Handeln selbst verantwortlich. Judas erlebte so nahe an Jesus. Er war überall mit dabei, aber doch war er nicht gerettet. Er zeigt uns, wie nahe man der Rettung in Christus kommen und trotzdem für ewig verloren gehen kann. Aber ich frage mich, gibt es das heute noch? Gibt es das heute und zu uns noch? Ich glaube natürlich, das kann unter uns auch der Fall sein, dass da liebe Menschen sind, die regelmäßig hierher kommen, mit dabei sind, aber nie wirklich eine persönliche Entscheidung für Jesus im Glauben getroffen haben. Die vielleicht denken, wenn ich nur dabei bin, dann bin ich ja einer von denen. Ich bin doch Christ, das steht ja auch irgendwo bei mir in den Akten. Und ich bin vielleicht sogar getauft, ich habe vielleicht sogar christliche Eltern. Ich lese auch mal in der Bibel, ich glaube auch an Gott. Und ich bin eigentlich doch gar nicht so schlecht. Aber ihr Lieben, Judas warnt und lehrt uns, mit dabei zu sein, bedeutet nicht automatisch gerettet zu sein. Das bedeutet eigentlich gar nichts, wenn du keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hast und dein ganzes Vertrauen in sein Erlösungswerk am Kreuz gesetzt hast, was er aus Liebe zu dir getan hat. Jemand erzählte mal von einem Mädchen, die immer in der Gemeinde mit dabei war, und eines Tages lernte sie in der Gemeinde einen Mann kennen und er dachte, sie sei ein wiedergeborener Christ. Er dachte das. Aber sie war es nicht. Sie ist einfach nur immer so mitgeschwommen in der Gemeinde. Sie machte einfach alles so mit, wie alle anderen, ging in den Gottesdienst und keiner merkte wirklich, dass sie gar nicht gläubig war und keine Vergebung von Gott her hatte. Und sie hat sich dann erst später durch Gottes Gnade in der Ehe bekehrt, weil ihr Mann das gemerkt hat. Und sie hat sich dann entschieden für Jesus. Aber so kann man einfach mit dabei sein und doch Jesus nicht persönlich kennen. Mit dabei sein heißt nicht automatisch gerettet sein. Wenn du nie über deine Schuld Buße getan hast, sie erkannt hast und wirklich erkannt hast, wie tief abgrundig böse du im Herzen bist und du dich nie mit deiner Schuld an Jesus im Glauben gewandt hast, dann bist du wie Judas noch ein Kind des Teufels, der dich beeinflusst, seinen Willen zu tun. Und weißt du, Jesus erkennt dich sehr genau, weil er Gott ist. Und deshalb lass dich warnen von Judas, mit dabei zu sein, vielleicht oberflächlich an Jesus zu glauben, ihn auch vielleicht Herr zu nennen, auch getauft zu sein, bedeutet nicht unbedingt, dass du gerettet bist. Die Frage kommt bestimmt auf, wer sind denn dann Gottes Kinder? Wie kann ich denn das wissen? Viele Christen, viele, die vielleicht eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, haben trotzdem Zweifel, bin ich denn überhaupt gerettet? Jesus, er macht im gleichen Kapitel deutlich, woran man einen echten Nachfolger, einen Christusgläubigen erkennt. Kapitel 13, Verse 34 bis 35. Da sagt er nämlich, dass es ein Erkennungsmerkmal, wo man einen wahren Christusgläubigen erkennt. Das sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt kommt's, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Woran erkennt man ein Kind Gottes und woran erkennst du, ob du ein Kind Gottes bist? An der Liebe. Ob du Liebe hast zu deinen Geschwistern. An dieser Frucht, schönen Frucht der Liebe. Ich habe starke Zweifel an jemanden, der sagt, er sei ein Christ, aber mit niemandem auskommen kann. Der ständig was auszusetzen hat an Menschen in der Gemeinde, der schlechte Früchte trägt in sein Leben, der in Streit und in Unversöhnlichkeit lebt, der nur für sich selbst lebt, wo man keinen Gramm von der Liebe des Christus sieht in sein Leben. Da habe ich starke Zweifel, ob so jemand wirklich eine neue Geburt erlebt hat. Bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte niemanden hier das Heil absprechen oder Angst oder Zweifel sehen. Ich möchte durch Judas bewirken, dass du dich selber prüfst, ob du im Glauben bist und ob der Herr Jesus in dir ist. Dass du eine geistliche TÜV-Prüfung machst, so wie man das beim Auto alle 2 Jahre macht, dass man sich das Auto prüfen lässt. So müssen auch wir, die wir Gottes Wort hören, immer wieder uns prüfen, ob wir im Glauben sind. Im Vers 19 sagt Jesus den Grund, warum er ihnen das jetzt erst mit den Verrätern sagt. Warum? Es ist so, dass er am nächsten Tag am Kreuz hängen würde. Und da werden sie ihn sehen als den, eigentlich der ein großer Verlierer ist. Und das wird sie vielleicht im Glauben erschüttern und in Zweifel bringen gegenüber dem, dass Jesus wirklich Gott und der Messias ist. Aber Jesus sagt ihnen jetzt den Verräter voraus, damit sie im Glauben gestärkt sind in dieser Situation. Und dass sie erkennen, er ist wirklich der Messias, ihr Retter, der wahre Gott. Und dass sie im Glauben festhalten. Und deshalb sagt er ihnen eigentlich jetzt erst den Verräter. Er hat ihn 3 Jahre geduldet und jetzt offenbart er ihn schrittweise dem Verräter. Und sie sollen erkennen, er ist der von Gott Gesandte, ihr Messias. Und sie selber sind auch von ihm gesandt. Sie sollen nicht vergessen, dass sie einen göttlichen Auftrag haben, auch wenn Jesus verraten und am Kreuz, ans Kreuz genagelt werden würde. Jesus, er identifiziert sich sehr mit seinen Jüngern im Vers 20, wo er sagt, wenn ihr aufgenommen werdet, dann nehmt sie eigentlich mich auf und den himmlischen Vater. Das zweite Warnschild aus dem Text, die zweite Warnung, die heißt, du kannst Menschen etwas vormachen, aber Jesus nie. Du kannst Menschen etwas vormachen, aber Jesus nie. Obwohl Jesus von allen wusste, dass Judas ihn verraten wurde, wurde er trotzdem erschüttert im Geist. Vers 21 heißt es, als Jesus es gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Der Verrat von Judas, der ging bei Jesus auch nicht so einfach spurlos vorbei, diese schreckliche Tat, die dieser Mensch begann. Das Wort erschüttern, das kommt schon in Kapitel 12, Vers 27 vor, wo Jesus genauso erschüttert wurde, weil bald die Stunde gekommen war, wo er den Zorn Gottes für die Sünden, für deine Sünden, für die Sünden der Welt am Kreuz tragen würde. Und dieses Wort ist ein starker Ausdruck der Entsetzung, der Angst und der Erregung. Das hat Jesus erschüttert, was da passieren wird, was Judas tun würde. Johannes, er zeigt in seinem Evangelium nicht nur die Göttlichkeit Jesus, sondern auch seine Menschlichkeit. Jesus, er war vollkommen Gott, aber er war auch vollkommen Mensch. Und Jesus, er bekräftigt durch das wahrlich, wahrlich seine Aussage, dass ganz gewiss, und das ist verlässlich, jemand von den Jüngern ihn überliefern wird, auch wenn sie das nicht wahrhaben wollten. Judas, er hatte ja schon ausgehandelt mit dem Hohen Rat und er wartete nur auf eine Gelegenheit, Jesus zu überliefern. Ich finde es beachtenswert, wie Jesus mit seinen Verrätern umgeht in diesem Text. Jesus, er trug ihn aus Liebe, diesen Dieb, volle 3 Jahre. Er trug er diesen Menschen aus Liebe. Jeder von uns hätte Judas bloßgestellt, um diesem Bösewicht alles zurückzuzahlen, was er jetzt schon den Jüngern antat und was er Jesus antun würde. Aber Jesus, er liebte Judas, seinen größten Feind, bedingungslos. Seine Liebe zu ihm war frei von Vergeltung. Er wusch ihm sogar die Füße und auch hier war er langmütig und er war freundlich zu ihm, weil er die Liebe in Person war. Er stellte ihn nicht einfach bloß vor allen anderen. Wenn wir in der Jesu-Lage gewesen wären und alles wussten, was Judas tun würde, hätten wir bei der Fußwaschung in Oberen Saal, da hätten wir mal den Petrus zu uns gewunken, hätten gesagt, Petrus, kannst du mal schauen, vielleicht gibt's hier irgendwo eine Drahtbürste. Judas kommt gleich dran. Und weißt du, wenn der drankommt, dann will ich dem mal so richtig die Füße schrubben, diesen Bösewicht. Das hätten wir gemacht. Aber wisst ihr, Jesus, er tat das nicht. Jesus wusch ihm die Füße. Er liebte seinen engsten Feind und Verräter. Und er gibt uns, seinen Nachfolgern, die wir an Jesus glauben, eine Lektion darüber, wie wir Menschen lieben sollen, die unsere Feinde sind. Du denkst vielleicht jetzt, Feinde, ich habe doch gar keine Feinde. Was will er mit Feinden? Wie soll ich meine Feinde lieben? Habe ich nicht. Aber denk mal genauer drüber nach. Wem würdest du am liebsten aus dem Weg gehen, wenn dir dieser auf der Straße begegnet? Wo würdest du da die Straßenseite wechseln? Mit wem würdest du niemals an einen Tisch dich setzen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben? Und wenn du mit deinem Auto an dieser Person vorbeifährst und du hast noch Platz bei ihm frei, wem würdest du niemals mitnehmen und einfach so stracks vorbeifahren? Gegen wem bist du verbittert oder hast Groll, weil er dir etwas Böses getan hat? Und genau das ist dein Feind. Und du sollst lernen, ihn zu lieben, wie Jesus Judas geliebt hat und ihm sogar noch Gutes tat. Das sollen wir lernen. Die Jünger, sie reagierten auf die Aussage Jesu, dass einer ihn verraten würde, mit Verlegenheit. Sie saßen da im oberen Saal und Jesus sagte das und sie blicken sich sofort gegenseitig an und waren total überrascht, dass einer von ihnen wie so etwas Schreckliches tun konnte. Und sie verdächtigten Judas nicht, sondern rätselten, wer es denn sein könnte. Und daran sieht man schon, welch großer Schauspieler Judas war. Die anderen hatten keine Ahnung von dem finsteren Plan in seinen Herzen gegenüber Jesus. Aber Jesus erkannte ihn. Bei Krimis, da wird ja immer ein Täter gesucht und keiner weiß wirklich, wer der Täter ist. Und meistens ist es dann doch der Gärtner, nicht der Sebastian Gärtner, sondern der Gärtner, der den Garten behandelt. Aber hier ist es anders. Hier ist der Täter bekannt und Jesus kennt ihn, aber er offenbart ihn nicht einfach. Und die Jünger, sie wurden neugierig und wollten natürlich wissen, wer es denn sei. Sie waren wohl noch dabei, das Passafest, das Passamahl zu essen. Und zu Jesu Zeit aßen die Leute nicht einfach so zu Tisch, wie wir das heute machen, sondern es gab einen niedrigen Tisch und es gab um diesen Tisch meistens drei Liegebänke, auf die man gelegen hat, so hintereinander, seitlich. Und die vierte Seite, sie blieb meistens offen für den Zutritt des Dieners, des Sklavens, der die Leute bedient hat, die da zusammen dieses Fest gefeiert hatten. Und neben der Gastgeber, in diesem Fall Jesus, der lag meistens rechts vorne, wo er direkten Kontakt zu den Diener haben konnte und alle anderen auch sah. Und die übrigen Gäste erhielten je nach ihrem Rang die weiteren Plätze um diesen Tisch her. Und der neben ihm lag, in diesem Fall Johannes, der war eigentlich der vornehmste Gast in dieser Runde. Und das ist übrigens der Grund, warum vielleicht dieser Streit entstanden ist an diesem Abend unter den Jüngern, wer von ihnen der Größte denn sei. Aber Johannes, er lag direkt seitlich neben Jesu und das erklärt auch, warum er direkt an der Brust Jesu lag. Er lag seitlich und er konnte sich nur umdrehen und er lag direkt an der Brust Jesu. Und weil sie alle neugierig waren, aber wie so oft, wenn Menschen neugierig sind und sich eigentlich nicht fragen trauen und lieber jemanden anderes fragen, übernahm Petrus die Initiative als Führer, wie so oft, winkte Johannes mal herüber und fragte ihn, hey, kannst du mal Jesus fragen, wer es denn sei, wer unter uns den verraten würde? Und Johannes machte das, er ging wieder rüber zu Jesus und er lehnte sich zurück und fragte Jesus darüber, wer es denn sei. Und Jesus nennt Johannes den Verräter nicht und spricht nicht öffentlich das Urteil über Judas, sondern er würde ihn durch ein Zeichen offenbaren. In der Regel kam damals beim Essen eine gemeinschaftliche Schüssel auf den Tisch, wo eine schöne Soße drin war oder irgendwas Köstliches. Und da hat man zusammen das Brot eingetaucht. Und es war ein besonderes Zeichen und die Ehre und Freundschaft ein Zeichen der Ehre und Freundschaft, wenn der Gastgeber ein außerordentliches, schmackhaftes und gutes Stück Brot eintauchte und es einem Gast gab. Und mit dieser Geste, dass Jesus das Judas gab, bewies er zum letzten Mal seine Liebe zu ihm. Und das alles musste doch Judas irgendwie zur Umkehr bewegen. Aber sein Herz war verbittert und verstockt gegenüber dem Herrn. Er ging nicht zu Jesus ins Licht mit seiner Schuld, sondern er ging kurze Zeit später hinaus in die finstere Nacht. Und die Jünger, sie sahen das und hörten auch, wie Jesus zu Judas sprach: Was du tust, das tue schnell. Aber doch verstanden sie nicht, dass er der Verräter war. Einige meinten, Jesus würde Judas das zusprechen, weil er die Kasse hatte und vielleicht soll er schnell noch was kaufen, was sie für das Fest benötigen, oder er soll Geld nehmen, um es armen Menschen zu geben. Und das war auch üblich zum Passafest, dass man das tat. Aber sie begriffen nicht, was gerade geschah und dachten nicht böse über Judas, als er von ihm wegging. Judas, er war so ein raffinierter Heuchler, dass niemand ihm Misstrauen entgegenbrachte. Er hatte die Jünger getäuscht, nicht aber Jesus. Jesus erkannte sein Herz von Anfang an und er wusste, dass er ein Verleumder ist. Dass Judas den galiläischen Jüngern fremd war, das konnte vielleicht damit auch zusammenhängen, weil er der einzige Jünger war, der aus dem Süden Israels kam. Alle anderen Jünger waren vom Norden, vom Galiläa, und er kam von Juda, vom Süden Israels. Und so wussten die Jünger wenig über seine Familie, seinen Hintergrund und sein Leben vor der Wählung zum Jünger Jesu. Und darüber konnte er ihnen leicht etwas vorrechnen. Er schafft es, sich die vertrauensvolle Position des Kassiers in der Gruppe zu erarbeiten, und er nutzte dies, um Geld in seine Tasche zu schaufeln. Vor 2 Wochen, da sprachen wir über die Wichtigkeit der Furcht des Herrn, dass wir unser Leben lernen, vor Jesus zu führen, vor dem allmächtigen Gott. Aber Judas, er erwählte nicht die Furcht Gottes. Und so lebte er sein Leben nicht vor Gott, sondern vor Menschen. Er machte Menschen etwas vor, aber Jesus konnte er nichts vormachen. Ihr wisst alle, wie schnell man Menschen etwas vormachen kann. Da geht der Dale in die Stadt mit seinem Anzug und Krawatte und dann denken schon die Menschen, boah, was ist das für eine wichtige Persönlichkeit, der hat Anzug und Krawatte. So schnell kann man Menschen etwas vormachen. Aber auch wenn wir das können, vor dem Herrn ist unser tiefstes Inneres offenbar. Ihn kann ich überhaupt nichts vormachen. Er kennt dein Herz, ob es rein ist oder nicht, ob du Jesus hast oder nicht. Judas warnt uns durch sein Leben, dass wir dem Herrn nichts vormachen können. Und deshalb tue es auch nicht bei Menschen. Ich finde es eigentlich bemerkenswert von Leuten, die eine Zeit in die Gemeinde kommen, die von Jesus hören, aber irgendwann sagen sie, hey, es tut mir leid, ich will eigentlich mit dem Glauben nichts am Hut haben. Das finde ich bemerkenswert, weil sie offen und ehrlich sind. Aber schlimm ist es für den Herrn, wenn man so tut wie und wenn man anderen etwas vorspielt und ein Heuchler ist. Hebräer 4,13 heißt es über nach dem, was das Wort Gottes ist. Und kein Geschöpf ist vor Gott unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wir können Gott nichts vormachen. Das muss dir bewusst sein. Alles ist aufgedeckt vor dem Herrn. Das ist eine klare Warnung, die Judas hier uns gibt. Das dritte Warnschild durch Judas heißt, die dritte Warnung, es hat wirklich schreckliche Folgen, wenn du der Sünde und den Teufel gehorchst. Es hat schreckliche Folgen, wenn du in deine Sünde bleibst. Vers 27 sagt, nämlich ist es eine schreckliche Aussage, und nach dem Bissen fuhr der Satan in Judas. Dieser Vers ist eigentlich die schlimmste Aussage in der Bibel. Satan hatte Judas schon vorher den bösen Plan gegenüber Jesus eingegeben, ihn zu verraten. Und Judas, ihm gefiel dieser Plan, dieser teuflische Plan. Und er stimmte dem zu in seinem Herzen. Und er gehorchte dem Teufel. Und deshalb konnte jetzt eine Stufe weiter der Teufel die Kontrolle über ihn haben. Er wurde zu diesem Zeitpunkt besessen, wirklich besessen vom Teufel. Vorher hatte er nur teuflische Gedanken, die auch wir haben können. Aber nun ist es Satan selbst, der in dieses Mannes Herzen einsieht und ihn als sein Werkzeug gebraucht gegen Jesus. Und gerade in der letzten Zeit hat Jesus große Anfechtungen erlebt vom Teufel. Aber Jesus, er blieb Sieger und er besiegte den Teufel am Kreuz. Aber warum konnte der Teufel Judas so einnehmen und ihn für seine teuflischen Ziele so gebrauchen? Weil er die Sünde liebte und er so eigentlich den Teufel den kleinen Finger gab. Und wisst ihr, der Teufel, er ist nie zufrieden mit dem kleinen Finger. Er will deine Hand und wenn er deine Hand hat, will er dich ganz. Judas, er hörte, wie Jesus ihn und die Jünger warnte, sich vor Habgier zu hüten, denn niemand lebt davon, dass er viel Geld hat. Er hörte von dem Beispiel von den reichen Kornbauern, der voller Gier ansammelte in sein Leben, der große Scheunen baute, aber Gott in der nächsten Nacht seine Seele von ihm forderte und er gar nichts mehr davon hatte. Und Jesus sagte darauf, dass es so dem gehen wird, der sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Und er erlebte, wie dieser reiche Jüngling zu Jesus kam und der so an seinen Reichtum hing, dass er nicht Jesus nachfolgte, sondern traurig von Jesus wegging. Und darauf sagte Jesus, dass es sehr schwer ist, für einen Reichen in den Himmel zu kommen. Judas, er hörte das alles, er erlebte das alles, er hörte die beste Predigen. Aber was hat das alles genutzt in seinem Leben? Rein gar nichts. Er schenkte all dem keinen Glauben. Er wählte lieber die Sünde und verursachte sich selber durch die Geldliebe viele Schmerzen. Jemand sagte, Judas, er wählte Satan statt den Heiland. Er wählte das Geld statt dem Meister. Er wählte die Sünde statt des Heil. Er erwählte die Hölle anstatt den Himmel. Mit einer kleinen Entwendung aus der Jüngerkasse fing es an. Da hat er den Teufel den kleinen Finger gegeben und dann immer mehr in seine Tasche, immer mehr in seine Tasche. Die Sünde, sie macht, dass er nie zufrieden war mit dem, was er hatte. Und sie brachte ihn ins Verderben. Judas, er wird immer unersättlicher. Unter dem Vorwand der Armpflege heimst er sich Gelder in seine Tasche. Und Satan, er bekommt immer mehr und mehr Raum in sein Herzen, bis er ihn schlussendlich zu diesem Zeitpunkt in oberen Saal ganz hatte. Judas Name bedeutet eigentlich, der Herr führt. Das ist abgeleitet von Judah und diesen Namen haben ihm seine Eltern mit großer Hoffnung gegeben. Aber die Ironie seines Namens liegt darin, dass kein Mensch deutlicher von Satan geführt wurde als Judas. Aber es waren die schrecklichen Folgen von seinem Leben. Judas, er verkaufte für einen Hungerlohn Jesus, er ging von Jesus weg und er verriet ihn kurze Zeit später. Aber dann regte sich sein Gewissen, weil er nicht wirklich dachte, dass die Hohepriester wirklich Jesus umbringen würden. Aber sie meinten es ernst und das sei Judas. Und so wollte er alles ganz schnell wieder rückgängig machen, einfach Schwamm drüber machen. Aber es ging nicht mehr. Und das Geld, was ihm vorher so wichtig war, das zählte alles dann nicht mehr. Matthäus 27, 3 bis 4 berichtet, als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe unschuldiges Blut überliefert. Aber es war zu spät. Und weiter heißt es, die obersten Priester aber sprachen zu Judas, was geht uns das an, zieh du zu. Und da warf er die 30 Silberlinge in den Tempel und er machte sich davon und er ging hin und er hängte sich. Judas, er reute es, was er tat, aber es war wirklich keine wahre Reue zur Buße, die ihn zu Christus führte. Es tat ihm nicht wirklich leid, weil er gegen Christus gesündigt hatte, sondern weil seine Sünde ihn nicht, wie er hofft, zufriedenstellte. Judas, er suchte bei Gott keine Vergebung mehr. Stattdessen versuchte er, sein Gewissen durch Selbstmord zum Schweigen zu bringen. Aber das brachte ihn an den Ort der unerträglichen Qualen. Es sind schreckliche Folgen, die man tragen muss, wenn man statt Jesus die Sünde wählt. Keine Befriedigung. Im Gegenteil, man will immer mehr und hat nie genug. Ein verstocktes Herz, das immun ist gegen Gottes Worte. Der Tod, das ist immer der Lohn der Sünde. Aber die schrecklichen Folgen gehen noch weiter über den Tod hinaus. Ein schreckliches Gericht und die ewigen Qualen in der Hölle. Judas, er war ein Kind der Hölle und ein Sohn des Verderbens. Und er ging an seinen Ort, wo er hingehörte. Und Jesus sagte diese erschütternden Worte über ihn: Es wäre jedem Menschen gut, wenn er nie geboren wäre. Es sind schreckliche Folgen, wenn man der Sünde und dem Teufel gehorcht und nicht den Herrn, wenn man den Heiland ablehnt und man sich an den Tag des Heils nicht durch Jesus retten lässt. Und das muss dir klar sein. Judas, er ist eine ernste Warnung für alle hier, die von Jesus hören, aber diese wichtige Entscheidung, Jesus den Glauben annehmen, immer wieder hinausschieben. Mach das nicht. Wähle Jesus und kehre der Sünde den Rücken. Es gibt noch eine letzte Warnung. Es ist eine ernste Warnung. Ein letztes Warnschild durch Judas. Denn es gibt auch ein zu spät. Vers 30 heißt es, dass er hinausgegangen war und es war Nacht. Judas, er verließ besessen vom Teufel den oberen Saal, um bald Jesus zu verraten. Es war mitten in der Nacht. Aber es war nicht draußen, nicht nur draußen der Fall, sondern auch in seinen Herzen. Es war finster in seinen Herzen. Licht und Finsternis spielen eine sehr wichtige Rolle im Johannesevangelium. Judas, er verlässt das Licht der Welt und geht in die Finsternis der Sünde. Es ist immer Nacht bis alle Ewigkeit, wenn Menschen den Erlöser den Rücken kehren. Judas, er wurde überwältigt von der Finsternis und er musste erfahren, wie schrecklich es ist, in der Finsternis zu wandeln und kein Licht mehr zu haben. Und es gab zu diesem Zeitpunkt kein Zurück mehr für Judas. Es war zu spät für ihn. Die Tragödie seines Lebens hat er selbst geschaffen. Er ignorierte das Licht, das er jahrelang an seiner Seite hatte, und verbannte sich selbst in die ewige Finsternis. Judas, er war dem Herrn so nah, wie es einem Menschen überhaupt nur möglich sein kann. Und doch ist sein Leben eine Warnung für geistliche Sorglosigkeit und ungenutzte Gelegenheiten. Er verschwendete seine Privilegien. Er war jemand, der einen großen Schatz für eine Handvoll Münzen einlöste, die er letzten Endes nicht mehr haben wollte. Und das war wirklich ein dummes Geschäft. Für Judas ging zu diesem Zeitpunkt der Tag des Heils zu Ende. Gottes Gnade machte dem göttlichen Gericht Platz. Judas, er wurde dem Satan übergeben. Jesus, er schickte ihn weg, damit er das Abendmahl einsetzen und seine Jünger auf den Dienst vorbereiten konnte. Und das ist also nur selbstverständlich, denn Jesus ist rein, er ist sinnlos, er ist makellos, er ist heilig. Aber auf der anderen Seite stand jedoch dieser elende, böse Mensch, in dem buchstäblich der Satan hineingefahren war. Und für Judas war es zu spät. Man erzählt sich eine Geschichte, dass einmal sich böse Geister versammelt haben und sich berieten, wie sie denn am Sonntag auf leichteste der Menschen Seelen fangen könnten. Und ein böser Geist schlug dabei vor: Ich will Ihnen sagen, es gibt keinen Gott. Und der Teufel sagte: Das werden Sie nicht glauben, denn schon die Natur belehrt Sie eines anderen. Ein zweiter meinte: Ich will Ihnen einreden, mit dem Tode ist alles aus. Der Oberste sagte wieder: Aber Ihr Gewissen lässt Ihnen darüber keine Ruhe. Da machte ein Dritter den Vorschlag: Ich will alles gelten lassen, was die Bibel und das Gewissen Ihnen vom Buße, vom Glauben an Jesus sagt. Aber ich will dazu hinzufügen, es hat noch Zeit. Vortrefflich, rief der Teufel, geht hin und redet das den Menschen in ihr Herz. Es hat noch Zeit. Aber Judas warnt, es gibt ein zu spät, wenn wir den Heiland den Rücken kehren. Mach es nicht wie Judas. Verschwende deine Privilegien nicht, hier von Jesus zu hören. Wenn du Jesus nicht hast, verschwende das nicht. Verschieb deine Bekehrung nicht hinaus, sondern wenn du heute von Gott angesprochen bist, dann wende dich im Glauben an Jesus. Lass dich nicht von Teufel einreden, dass das noch Zeit hat. Es gibt ein zu spät, wo du dich dann nicht mehr bekehren kannst. Verstocke dein Herz nicht, wenn Gott heute dich ganz klar durch Judas warnt. Wenn Jesus an deine Herzenstür klopft, dann mach ihm auf. Wende dich mit deiner Schuld an Jesus. Und Jesus sagt diese wunderbaren Worte auch in Johannes Evangelium: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich werde das nicht machen. Er liebt dich und will nicht, dass du für ewig verloren gehst. Lass dich warnen durch Judas Ischariot. Zu Beginn erzählte ich von dem 55-jährigen Josef S., der trotz aller Warnungen mit seinen Skiern in einen tief verschneiten Hang abseits von der Skipiste hinunterfuhr und eine Lawine hinter sich auslöste. Sein Missachten aller Warnungen kostete ihn das Leben. Aber wie ist es mit dir heute Morgen? Bist du wie Josef, der sich nicht warnen ließ und machte, was er wollte? Denkst du vielleicht wie er, oh, das ist doch nicht so schlimm, wenn ich das jetzt überhöre, wenn ich nicht auf die Warnung höre? Wisst ihr, ich will keine Angst machen, aber ich will diejenigen hier, die Jesus noch nicht in Glauben angenommen haben, wirklich Unruhe machen, dass ihr nicht mehr schlafen könnt, bevor er nicht diese Entscheidung getroffen hat. Ich möchte dich, weil ich dich liebe, eindringlichst heute Morgen warnen. Es hat schwere Konsequenzen, wenn du nicht hören wirst, wie das bei Judas der Fall war. Lass dich warnen und bekehre dich zu Jesus. Wende dich zu Jesus. Mach es, bevor es wirklich zu spät ist und du deine Vorrechte von Jesus gehört haben, zu haben, in alle Ewigkeit bereuen wirst. Aber da gibt es kein Zurück mehr. Ich bitte dich nochmal, lass dich versöhnen mit Gott. Geh nicht den Judas-Weg. Du wirst sonst unter die Räder kommen. Komm heute noch zum Kreuz, wo der Herr Jesus aus Liebe zu dir für deine Schuld starb. Und alle, die Jesus angenommen haben im Glauben, lass es nicht dazu kommen, dass die Sünde dich so weit bringt, wie dass es die Sünde dein Herz verstockt und du immun wirst gegen Gottes Wort, sondern komm auch du zum Kreuz und bekenne Schuld und beginn wieder mit Jesus zu leben. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich will noch beten. Herr Jesus, du kennst jeden Menschen hier in diesem Raum. Und du kennst unsere Herzen. Vor dir ist alles offenbar. Und Herr, du weißt, wer hier wirklich zu deinen Kindern gehört und wer hier nur einfach mitschwimmt. Du weißt, wer zu deinen Weizen gehört und wer Unkraut ist in unseren Reihen. Und Herr, am liebsten würde ich einfach diese Botschaft Menschen sagen, die dich so sehr ablehnen. Und Menschen, die vielleicht zahlreich sind auf dieser Welt. Aber Herr, vielleicht ist einer hier, der heute angesprochen ist von dir. Und Herr, bitte hilf, dass du Gehorsam schenkst, dass du hilfst, zu dir zu kommen. Zieh du, Vater, zu deinem Sohn. Wir preisen und loben dich für all diejenigen, die dich gefunden haben, die frei sind von Schuld in aller Ewigkeit, von Gericht und Hölle, die Erlösung in dir gefunden haben. Und Jesus, wir preisen dich und loben dich, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Obwohl wir oft nicht besser sind als die Jünger, bist du unser Erlöser und hast uns reingemacht. Wir loben und ehren dich dafür. Amen. Ich möchte noch sagen, wenn jemand Hilfe braucht, den Schritt zu Jesus zu machen, dann sind viele, denke ich, bereit oder Eltern bereit zu helfen, diesen Schritt zu gehen. Aber ich will noch mal sagen, geh nicht, ohne wirklich Frieden mit Gott zu haben. Nimm deine Schuld nicht wieder mit in den Alltag. Wende dich zu Jesus.